Der Brexit, da wird nun philosophiert und keiner weiß, was nun wird. Was wird mit den Linken erstarken, die Rechten, die Nationalisten? Es ist immer gut, sich an Schriftsteller zu wenden, denn die können irgendwie vielleicht hypnotisch in die Zukunft schauen. Und das hat Tom Strohschneider auch getan. Er hat in einem leidenschaftlichen Appell, also Fernando Strigotti, der argentinische Schriftsteller, hat gesagt, eine schwache britische Linke ist nicht darauf vorbereitet, gegen die Kräfte zu kämpfen, die von einem Brexit gestärkt würden. Was für Großbritannien gilt, ist für die Bundesrepublik und für den Rest von Europa ebenso richtig. Was wird nun aus dem Brexit, was wird aus dem Gedanken und der Idee Europa? Das frage ich Tom Strohschneider von Neuen Deutschland. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider.
Schönen guten Morgen.
Die Gazetten sind ja voll und alle versuchen irgendwie zu prognostizieren und da ist ja auch viel Verunsicherung, viel Angst dabei. Müssen wir Angst haben um den europäischen Gedanken?
Naja, wir müssen da vielleicht ein bisschen differenzieren. Es gibt ja sozusagen eine Rede vom europäischen Gedanken, den kann man herrschaftskonform nennen. Ich würde es neoliberalen Europäismus nennen. Und wenn jetzt Leute, die jahrelang an Sparpolitik auch auf europäischer Ebene mitgewirkt haben, die den Neoliberalismus vorangetrieben haben, die für Marktderegulierung geworben haben, wenn die jetzt sagen, der europäische Gedanke ist irgendwie in Gefahr, dann müssen die sich schon ernsthaft fragen, was sie mit diesem europäischen Gedanken meinen. Und natürlich die EU in ihrer gegenwärtigen Verfassung, da darf man sich auch nichts vormachen, ist ein Apparat zur Bewahrung von Möglichkeiten starker europäischer Wirtschaften Profitmaximierung durchzusetzen und ist eben nicht eine soziale, politische und wenn man so will auf Solidarität ausgerichtete Union. Das haben wir in den letzten 10, 15 Jahren gemerkt. Wir haben es am Beispiel Griechenland gemerkt. Wir haben es in der sogenannten Flüchtlingskrise, die ja auch eine Krise der Solidarität ist, gemerkt. Insofern muss man immer gucken, was ist das eigentlich für ein europäischer Gedanke? Einerseits. Andererseits, der Kollege Strigotti hat völlig recht. Wir haben jetzt schon in den ersten Tagen nach dem Brexit-Votum, was ja relativ knapp war, aus Großbritannien viele Nachrichten erhalten, wie sowas wie Nationalismus, auch rassistische Pöbeleien auf der Straße und so weiter und so fort zugenommen haben. Und das ist das, was er meint. Wenn ein Brexit, der ja nicht als klassenpolitische linke Kritik vorgetragen wurde, sondern ein Affekt auch des Protestes gegen alles ist und der vor allen Dingen in Großbritannien von rechten Kräften vorangetrieben worden ist. Wenn das erfolgreich ist, dann hat es Folgen, Auswirkungen für die Leute. Man darf ja nicht unterschätzen, die Linke, und das ist sein entscheidender Punkt, ist zu schwach, um erstens selber Europa nach links zu wenden, zweitens eine Radikalisierung nationalistischer Politik, die jetzt droht, abzuwehren und drittens die Kräfte, die da aus allen Löchern kriechen, zurückzuschlagen. Und das ist, glaube ich, ein ernsthaftes Problem, worüber wir reden müssen.
Ich würde gerne nochmal bei dem europäischen Gedanken bleiben, was nun zuerst da war oder was wir noch brauchen. Ich hatte heute Vormittag vor ein paar Minuten Gespräch mit dem Kollegen Lochthofen, der sagt, naja, der Wohlstand, der hat ja erstmal überhaupt das ermöglicht, die Demokratie, den Frieden, den wir in Europa haben. Ich habe ihn gefragt, naja, wo ist denn die Sozialunion und die politische Union? Aber sagt er, der wirtschaftliche Fortschritt oder so, sagen wir, der Wohlstand hat ja erstmal überhaupt den Frieden gebracht. Kann man das nicht auch trotzdem so sehen?
Das ist zumindest ja nicht falsch, aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. Selbstverständlich kann man froh sein, dass in Europa über lange Jahre, und da spielte nicht nur der Wohlstand für sich genommen eine Rolle, sondern eben doch sozialdemokratisches Modell, diesen Wohlstand einigermaßen umzuverteilen, sowas wie auseinanderfliehende Kräfte zu bändigen, auch sowas wie eine Friedensordnung zu schaffen. Aber zugegeben, man muss natürlich auch berücksichtigen, dass das zumindest bis 1989, 90 auch Resultat der Blockkonfrontation war und man zum Glück über solche Prozesse wie KZE-Akte und so weiter und so fort dort dafür gesorgt hat, dass in Europa unter, wenn man so will, ja relativ großem Bedrohungspotenzial auch Frieden erhalten geblieben ist. Darauf ist immer wieder hinzuweisen und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ohne Frage. Aber wir müssen uns dann schon die Frage stellen, warum hat eigentlich und wann dieser sozialdemokratische Modus der Umverteilung des produzierten Wohlstands aufgehört? Wer hat da sich durchgesetzt? Welche Interessen wurden da bestärkt? Und man muss natürlich sagen, Deutschland hat in einer Weise, die man standortnationalistische Exportpolitik nennen kann, ja unter anderem dafür gesorgt, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa auf Werte gestiegen ist, die Leute da schier zum Wahnsinn treibt. Wir haben aber jetzt das Problem, muss man auch dann sagen, dass eben linke Kräfte wie Podemos wie bei den Wahlen in Spanien jetzt gestern eben auch nur vorübergehend einen Frühling bedeuten und jetzt mit einer relativ starken Niederlage oder mit relativ großen Stimmenverlusten eben auch gezeigt haben, wie schwierig es ist, politisch Verhältnisse zu schaffen, die dann wirklich die Kräfteverhältnisse ändern. Ich hätte mir schon gewünscht, dass in Spanien Mitte-Links möglich gewesen wäre. Wir hätten dann vielleicht auch in einer Situation, die ja nicht vergleichbar ist mit der, unter der die Syriza geführte Regierung in Griechenland im letzten Jahr agiert hat, Stichwort Brexit, Stichwort bevorstehende Wahlen in Frankreich, dass unter solchen Verhältnissen dann vielleicht auch in Europa die Kräfteverhältnisse zumindest ein wenig zu Ungunsten dieses Austeritätsblocks, der ja immer noch von Berlin orchestriert wird, verschoben werden. Da sind die Chancen jetzt leider wieder ein bisschen kleiner geworden.
Die Gedanken oder die Konsequenzen sind ja unpopulär, wenn man sagt, wir brauchen Umverteilung in Europa, ähnliche Sozialstandards. Das heißt ja, dass man was abgeben muss und nicht nur den deutschen Wohlstandsstiefel fährt. Das lässt sich doch kaum vermitteln, zumindest in Deutschland nicht, oder?
Das weiß ich nicht, ob es sich nicht vermitteln lässt. Die Frage ist ja, ob es hinreichend probiert wird. Und da muss sich die Linke auch ein paar selbstkritische Fragen stellen. Es reicht halt auch nicht, dann immer wieder zu sagen, wir müssen jetzt einen Neustart für Europa anzetteln, wir brauchen ein solidarisches und soziales Europa, das ist alles richtig, aber man muss auch die Frage stellen, was heißt das konkret? So, und da ist, glaube ich, in den letzten Jahren zu wenig zum Beispiel über europäische Sozialstandards, über die Frage, wie tatsächlich zwischen verschiedenen Wohlfahrts- und sozialstaatlichen Systemen ein Ausgleich geschaffen werden kann, denn sonst kommt man ja tatsächlich in so eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Sicherungssystemen rein. Man muss über die Frage des Ausgleichs von wirtschaftlichen Ungleichgewichten reden und so weiter. Da ist auch die Linke nicht immer ganz vorn dabei und versteckt sich damit unter eben auch hinter diesem Europäismus, wie man es nennen kann. Und ich glaube, diese Diskussion hat ja ohnehin dadurch noch eine Schwierigkeit, dass wir erfahren haben, dass rein parteipolitische Ebene nicht mehr den Weg ebnet in gesellschaftliche Veränderungen, sondern dass man in irgendeiner Weise auch ein Bündnis schaffen muss mit Bewegungen, die von unten kommen. Spanien ist ja ein gutes Beispiel dafür. Wir haben eben eine neue Linke dort, die von den Plätzen herkommt, und wir haben eine alte Linke, die aus dem parteipolitischen Spektrum kommt, und jetzt haben die sogar beim gemeinsamen Wahlantritt noch deutlich am Boden verloren. Da muss man sich ernsthafte Fragen stellen. Der Punkt ist aber, die Herausforderungen sind ja da, und wir werden in den kommenden Wochen und Monaten dann schon erleben, da wird das Beispiel Großbritannien uns schon noch eine Weile in Aufregung halten, dass sich die Veränderungen, die wir bisweilen gar nicht erwartet haben, ich muss zugeben, ich hätte nicht mit diesem Brexit-Votum gerechnet, dann natürlich immer wieder auch neue politische Voraussetzungen und Bedingungen schaffen, die teilweise überraschend sind, und auf die muss man dann politisch reagieren.
Muss sich die Linke auch mehr mit Fiskalpolitik, mit Währungspolitik, mit Wirtschaft beschäftigen, um die Dinge zu erklären und zu erklären, dass eben ein gemeinsamer Währungs- und Wirtschaftsraum auch bedeutet, dass es ähnliche Sozialstandards geben muss, dass es einen Ausgleich geben muss. Innerhalb der deutschen Bundesländer ist das ja keine Frage, wird zwar immer wieder auch in Frage gestellt, aber das ist ja sozusagen die Grundlage von sozialem Frieden. Muss das die Linke auch besser erklären oder sich überhaupt intensiver damit beschäftigen?
Naja, es gibt ja in der Linken Leute, die sich damit intensiv beschäftigen. Ich glaube, das entscheidende Problem ist, dass man in einer bestimmten Form, in einer glasklaren ökonomisch-politischen Ansprache es auch ein bisschen schwierig hat, in der Bevölkerung auch für eine gewisse Popularität zu sorgen. Wir haben es ja gemerkt, es gibt eine relativ starke Verengung bei bestimmten Fragen. Das Neoliberale hat sich da wie so ein Sediment auch in vielen Köpfen irgendwie abgelagert. Man kann ja heute kaum noch ein Plädoyer dafür halten, dass man sinnvoll öffentliche Investitionen kreditfinanziert für die Zukunft macht, weil sofort das neoliberale Sprachbild von der schwäbischen Hausfrau und der schwarzen Null in den Köpfen rumgeistert. Da muss sicherlich auch auf der diskurspolitischen Ebene gekämpft werden. Das ist richtig. Der zweite Punkt ist, eine gewisse ökonomische Alphabetisierung der Linken mag auch nicht ganz schlecht sein, denn es ist schon richtig, wir haben ja gerade eine Debatte, die jetzt so langsam anfängt, ob sich die neuere Linke, die akademische Linke vielleicht zu sehr auf Identitätspolitiken, auf die Rechte von Minderheiten und so weiter stürzt und andererseits vielleicht so dieses klassenpolitische, diese Frage, was machen eigentlich die Beschäftigten, die Lohnabhängigen auch hierzulande, dass man da vielleicht auch wieder so eine gewisse klassenpolitische Rückbesinnung braucht. Da sind viele Hausaufgaben zu machen. Aber der Vorteil, wenn man mal ein bisschen zweckoptimistisch an die Sache herangehen kann, ist ja, dass solche Ereignisse wie dieses Brexit-Votum oder auch die doch ja Wahlniederlage in Spanien jetzt immerhin diese Lage klären und Fragen stellen, die man auch beantworten kann. Denn zur Selbstgewissheit oder Selbstberuhigung gibt es dann wirklich keinen Anlass.
Also solange man noch mit Argumenten landen kann, wo private Haushalte mit Volkswirtschaften verglichen werden und Schuldenbremse ein positives Wort ist, wird man es schwer haben, da zu argumentieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und da muss man sich ganz viele Fragen stellen. Wir haben sicherlich auch ein Problem, was kritische Öffentlichkeit angeht. Das ist immer schon so gewesen in den vergangenen Jahren, zeigt sich aber jetzt, dass natürlich man, wenn man mit einer bestimmten Analyse, wenn man mit einer bestimmten Kritik der herrschenden Verhältnisse nicht mehr zu den Leuten durchdringt, deren unmittelbares Interesse ja sein müsste, diese Verhältnisse zu verändern, dann entstehen sehr widersprüchliche und eigentlich auch sehr tragische Entwicklungen. Denn Beispiel Brexit nochmal. Natürlich ist es so, man kann sich nicht dahinter verstecken, dass es ein Jung versus Alt Problem ist. Da gab es auch entsprechende Zahlen. Aber vor allen Dingen haben natürlich tatsächlich die Ärmeren, die abhängig Beschäftigten, die Abgehängten für sich für den Brexit entschieden. Und die Katastrophe daran ist, dass diejenigen das auch sein werden, die am stärksten unter einem Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union zu leiden hätten. Das ist sozusagen das Dilemma und da ist die Linke dann auch natürlich gefragt, jetzt nicht sich hinzustellen und die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, irgendwie zu beschimpfen, sondern wir müssen eine klassenpolitische Rückbesinnung, glaube ich, auf den Weg bringen, bei dem dann die Frage geklärt wird, was sind eigentlich die Interessen derer, die von dem Verkauf ihrer Arbeitskraft oder von Transfersystemen abhängen. Und wie kriegen wir politischen Gewicht auf die auch eben europäische Waage, weil im nationalstaatlichen Rahmen wird sich nicht mehr lösen lassen, wenn die nationalstaatlichen Rahmen überhaupt bleiben. Guck mal nach Spanien, da drängt das Land auseinander und in Großbritannien ist ja die konstitutionelle Krise auch das entscheidende Signum dieses Brexit-Votums. Da gucken wir mal, was mit Nordirland und mit Schottland passiert. Aber im Hintergrund helfen ja keine Kartenmalereien auf dem EU-Parkett, sondern es geht halt tatsächlich um die Interessen der Beschäftigten und der Abhängigen. Und da muss die Linke einfach, glaube ich, wieder in die Offensive kommen.
In die Offensive und ins Gespräch kommen. Und darüber werden wir auch weiterhin sprechen. Da wird es noch genug Gesprächsstoff geben in den nächsten Wochen und Monaten. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Besten Dank.
Danke. Das war Tom Strohschneider, der Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland.